Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards im Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und in unserem heutigen Thema geht es um die Beschlagnahme von Verteidigerunterlagen. Und ich möchte da nicht allein drüber sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Dr. Alexander Paradisis von der Kanzlei Werte. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo Christian, ich freue mich dabei zu sein.
Schön, dass du mal wieder im Podcast bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Diesmal geht es um ein Herzensthema von dir und von uns allen, ehrlich gesagt. Und eigentlich könnte man ja sagen, dieses Thema müsste relativ schnell beendet sein. Darf man Verteidigerunterlagen beschlagnahmen?
Genau, so ist es. Eigentlich ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Nein, darf man nicht. Und in der Regel darf man das auch nicht zur Durchsicht nach 110 mitnehmen. Und wenn man es ganz streng nimmt, darf man es eigentlich noch nicht mal durchblättern, wenn es von außen ganz klar als Verteidigungsunterlagen gekennzeichnet ist. Aber man trifft häufiger das Phänomen an, gerade in den letzten Jahren, dass die Strafverfolgungsbehörden doch verstärkt versuchen, in Ordner reinzuschauen, wo eigentlich ganz klar Verteidigungskorrespondenz draufsteht.
Genau, also das Phänomen beobachten wir in den letzten Jahren häufiger und das ist jetzt auch Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen geworden. Und du hast jetzt kürzlich einen sehr schönen Beitrag verfasst, eine Urteilsanmerkung in der NZ-Wist zu einem Urteil des LG Köln. Vielleicht mal als Ausgangspunkt sozusagen erklären, um was es da gegangen ist.
Gerne. Also bei dieser Entscheidung war es so, dass es eine klassische Durchsuchungssituation in einem Cum-Ex-Verfahren war. Und im Zuge dessen wurden Dokumente aufgefunden, die in so einer Klarsichthülle drin waren. Und zum Teil war da der Briefkopf der Verteidigerin zu erkennen. Das heißt, hier sprach also sehr viel dafür, dass es sich um Verteidigungskorrespondenz handelte. Und das hat auch die vor Ort anwesende Verteidigerin permanent moniert und gesagt, das darf man nicht mitnehmen. Das sind Sachen, die beschlagnahmefrei sind nach 97 StPO. Und gleichwohl hat die Staatsanwaltschaft gesagt, nee, das können wir vor Ort hier nicht kontrollieren, das ist alles zu unübersichtlich. Wir nehmen das erstmal zur Durchsicht mit und schauen uns das dann in Ruhe auf der Dienststelle an. Und das hat auch erstmal das Amtsgericht bestätigt, dass es so okay ist, aber auf die Beschwerde hin hat es die Entscheidung korrigiert und gesagt, nein, das war nicht rechtens, dass man das mit auf die Dienststelle nimmt. Man hätte vor Ort prüfen können, weil es nur 27 Seiten waren, von denen auch einige wirklich ganz klar diesen Briefkopf zu erkennen gegeben haben. Hätte man vor Ort prüfen können und hätte das nicht erst auf die Dienststelle mitnehmen müssen in diesem Umfang. Hiergegen hat dann, und das ist auch durchaus bemerkenswert, die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt und die Landgerichtsentscheidung, die ich angemerkt habe in der NZ-Wist, die hat diese Beschwerde als unbegründet verworfen. Man hat gesagt, nee, das hättet ihr so nicht machen dürfen.
Was sind denn die Kriterien gewesen, warum es nicht zulässig war?
Also das Landgericht hat gesagt, dass es schon Situationen gibt und die Berechtigungen gibt, dass man Unterlagen durchsieht, ob es sich dabei wirklich um beschlagnahmefreie Korrespondenz handelt. Aber die Frage ist dann, kann man das vor Ort machen oder muss man die wirklich auf die Dienststelle mitnehmen? Und da hat auch das Landgericht, was auch der herrschenden Meinung entspricht, gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ein Ermessen, ob sie das vor Ort macht oder eben doch auf der Dienststelle. Aber die Staatsanwaltschaft muss dieses Ermessen fehlerfrei ausüben. Und damit das Landgericht oder das Gericht generell kontrollieren kann, ob die Ermessensfehler vorliegen oder nicht, müssen schon Gründe genannt sein und nachvollziehbar sein, warum jetzt die Entscheidung in dieser konkreten Situation so erfolgt ist, wie sie erfolgt ist. Und das war in dem konkreten Landgerichtsfall nicht der Fall, denn man hat dann nur gesagt, die Situation vor Ort sei komplex gewesen und man hätte im Anschluss noch eine andere Durchsuchung, deswegen nimmt man das lieber mit. Und da hat das Landgericht gesagt, nee, das ist also viel zu pauschal, so kann man das nicht machen. Und deshalb ist diese Durchsuchung bzw. diese Mitnahme recht schwierig gewesen.
Okay, das ist eine erfreuliche Entscheidung. Generell stellt sich ja die Frage, was ist überhaupt Verteidigerkorrespondenz? Da gibt es ja auch Grenzfälle.
Genau, also man sieht es auch an dieser Entscheidung. Die ist grundsätzlich erstmal erfreulich, weil ein Landgericht gesagt hat, hey, so könnt ihr nicht mit Verteidigungskorrespondenz oder mutmaßlicher Verteidigungskorrespondenz umgehen. Ihr hättet das minimalinvasiver vor Ort machen müssen. Aber auch in dieser Entscheidung findet sich eine Passage, die ganz komisch ist und eher ein Fehlverständnis durchblicken lässt, dass das Landgericht hier hat in Bezug auf die Frage, was ist denn eigentlich Verteidigungskorrespondenz? Das ist nämlich gar nicht so klar. Das wird immer sehr, sehr auf hoher Flughöhe diskutiert, wenn es um Internal Investigations und Ähnliches geht. Aber die ganz einfache Frage, was ist eigentlich nach 97 Absatz 1 StPO Verteidigungskorrespondenz? Da gibt es irgendwie eine ganz breite, unübersichtliche Kasuistik und die macht das an ganz unterschiedlichen Merkmalen fest. Das, würde ich sagen, bekannteste Merkmal ist dieses Missbrauchsrisiko. Dass man sagt, man darf jetzt nicht einfach irgendwo auf einen Ordner Verteidigungskorrespondenz schreiben und dann ganz viele Originalurkunden darin verstecken. Und deshalb muss es irgendwie eine Prüfungspflicht geben. Aber es gibt natürlich auch andere Kriterien, die die Rechtsprechung entwickelt hat und die eignen sich auch nicht so richtig dafür, verallgemeinert zu werden. Zum Beispiel eine jüngere Rechtsprechung stellt auf die geistige Urheberschaft ab und sagt jetzt, okay, wenn wirklich hier Korrespondenz vorliegt zwischen dem Verteidiger oder der Verteidigerin und der Mandantschaft, dann ist das beschlagnahmefrei. So weit, so gut. Wenn es aber andere Unterlagen sind, die womöglich aus dem Tatzeitraum stammen, die also jetzt nicht sozusagen geschaffen, kreiert wurden in diesem Verteidigungsverhältnis durch Korrespondenz oder Ähnliches, dann gehört das nicht dazu. Das lässt sich erstmal hören, bringt aber ein riesiges Problem, wenn man es mit großen Datenmengen zu tun hat, die man im Verteidigungsverhältnis auswertet. Also man stellt sich vor, man hat ein E-Mail-Postfach, ja, und da sind unzählige E-Mails aus dem relevanten Zeitraum vorhanden und die Verteidigung geht jetzt hin und sichtet das in tagelanger Arbeit und findet dann zwei belastende E-Mails und zwei entlastende E-Mails. So, und die druckt sie dann aus oder schickt sie dem Mandanten und der hat die jetzt bei sich zu Hause, um sich die in Ruhe anzuschauen. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft kommt, könnte sie, wenn es jetzt wirklich auf die geistige Urheberschaft ankommt, diese Dokumente einfach mitnehmen. Und das wäre natürlich fatal, weil damit Verteidigungsarbeit erstmal über wirklich viele Tage dann einfach so abgeschöpft wird von der Staatsanwaltschaft und zum anderen man natürlich auch die belastenden Dinge heraussucht, die dann sozusagen einfach rausgepickt werden könnten. Und wenn das wirklich so wäre, dass es darauf ankommt, dann könnte die Staatsanwaltschaft im Prinzip einfach mal von Zeit zu Zeit beim Mandanten vorbeischauen und gucken, was die Verteidigung noch so alles Schönes aus den Akten oder anderen Asservaten rausgesucht hat. Ja, und das kann nicht sein.
Genau, das kann nicht sein. Es gibt ja die Frage, ab wann wird es dann zur Verteidiger? Korrespondenz. Oder wenn man jetzt zum Beispiel diese E-Mails findet, die dann rechtlich bewertet und in einem Memorandum wiedergibt, wie würdest du das dann bewerten?
Auch das ist etwas, was in der Literatur und auch in der Rechtsprechung vertreten wird, dass man sagt, in dem Moment, wo man diese Inhalte überführt in Vermerke oder andere Verteidigungskonvolute, sie etwas umändert und Ähnliches, kennt man ja auch aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, dann werden diese ursprünglichen Originaldokumente beschlagnahmefrei, weil man deren Inhalt sozusagen überführt in ein Verteidigungsprodukt und es so ein bisschen auch mit Verteidigungsinhalten verquickt. Aber auch das, meines Erachtens, darauf kann es nicht ankommen, weil letztlich sind das alles unterschiedliche Formen von Kopien. Ob ich jetzt etwas ausdrucke als Papier, ob ich es Copy-Paste in ein Word-Dokument reinbringe oder einfach nur sonst irgendwie als Datei schlichtweg dupliziere und auf einen USB-Stick ziehe, das kann am Ende nicht den Unterschied machen.
Was ist dann für dich das entscheidende Kriterium? Also was würdest du vorschlagen?
Also ich glaube, dass das entscheidende Kriterium sein muss, ob sozusagen im Verteidigungsverhältnis dieses Dokument oder diese Datei erstellt wurde. Sei es eine Kopie einer alten E-Mail, sei es eine Kopie eines tatrelevanten Gutachtens aus der Vergangenheit, die man dann irgendwo abspeichert. Man macht das zum Zwecke der Verteidigung und dann ist das subjektiv erstmal Verteidigungsunterlage. Und daran ändert auch nichts der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft darüber vielleicht gar nicht verfügt, das gern haben möchte. Ja, natürlich muss man verstehen und man kann es auch nachvollziehen, dass die Staatsanwaltschaft in bestimmten Situationen ja nicht hinters Licht geführt werden möchte, gucken möchte, ob sich Dinge irgendwo verstecken. Aber das ist nur dann der Fall, wenn man das Originalbeweismittel sozusagen wegbewegt von seinem ursprünglichen Ort. Wenn man es also sozusagen dort verschwinden lässt, wo es eigentlich von der Staatsanwaltschaft aufgefunden werden kann. Wenn das nicht der Fall ist und man es einfach nur kopiert und die Staatsanwaltschaft so dahin kommen könnte wie immer und es sich dort holen könnte, aber eben nicht in den Verteidigungsunterlagen, dann ist es ja kein Missbrauch. Und dann muss, wie gesagt, dieser Raum der Verteidigung, in der man auch Fotokopien anstellen kann, Dinge kopieren kann, sammeln kann, gliedern kann, dieser Raum muss eben beschlagnahmefrei werden, denn ansonsten trifft man gerade in großen Wirtschaftsverfahren mitten ins Herz der Verteidigung.
Ja, okay, das finde ich eine sehr nachvollziehbare Differenzierung. Natürlich muss es immer abgewogen sein sozusagen, damit es auch justiziabel ist, damit halt keine Situation geschaffen wird, die dann sozusagen quasi noch die Dinge verkompliziert, und der Verteidiger an sich ist ja heute ganz häufig auch schon per se unter so einem Generalverdacht, und das wollen wir auf keinen Fall unterstützen, diese These, die ja leider immer wieder von verschiedenen Organen der Rechtspflege ja kolportiert wird.
So ist es ja, und es muss letztlich auch in der Praxis handhabbar sein. Deswegen stellt sich ja immer die Frage in der konkreten Durchsuchungssituation, woran erkenne ich denn jetzt, dass womöglich irgendwas überführt wurde und ähnliches. Das ist ja immer das Problem, egal wie man Verteidigungsunterlagen definiert. Und da ist es so, dass auch das Landgericht in der jetzt aktuellen Entscheidung aus Januar 2024 sagt, dass auch Dokumente, die sozusagen den Briefkopf der Verteidigerin enthalten, dahingehend überprüft werden müssten, ob sich darin wirklich Verteidigungskorrespondenz befindet. Denn es könnte ja sein, dass da der Beschuldigte irgendwelche eigenen Kommunikationsinhalte drauf gekritzelt hat. Aber das kann es ja nicht sein, dass man sozusagen per se da reinschauen kann.
Das kann es eigentlich nicht sein, insbesondere wenn sie dann an die Verteidigerin gerichtet waren.
Ja, und insofern, und das ist auch so ein Punkt, den ich versuche abzuleiten in meinem Aufsatz in der NSDZ, dass ich sage, es müssen zumindest gewichtige Gründe vorliegen, dass man da hineinsehen kann. Also wirklich gewichtige Anhaltspunkte, nicht nur Anfangsverdacht, dass hier womöglich irgendwas überführt worden sein könnte, sondern mehr, dass hier wirklich Originalbeweismittel sich nur darin befinden, dann darf man reinschauen. Und ich versuche das so ein bisschen abzuleiten von der Frage, wann man ja im Falle der Verstrickung, dass also der Verteidiger selber in Verdacht gerät, an der Tat beteiligt zu sein, wann man da die Beschlagnahmefreiheit aufhebt.
Das heißt, für dich zusammengefasst?
Ja, ich glaube, da bewegt sich die Rechtsprechung gerade. Das ist sehr interessant zu beobachten und sicherlich auch zu begrüßen, denn eine ganze Zeit lang lag das Thema brach, aber so langsam scheint sich sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur da etwas zu tun, sodass die Hoffnung besteht, dass dieses ganze Rechtsgebiet irgendwann auch dogmatisch etwas mehr konkretisiert wird.
Ja, zumal es immer wichtiger wird, wie wir vorhin schon besprochen haben. Aber ganz herzlichen Dank, lieber Alex. Das war ein sehr schöner Parforce-Ritt durch das Thema. Wir würden auch deine Anmerkung, also die Fundstellung in der NZ-Wist und der NSDZ, mal in die Shownotes aufnehmen, damit das jeder nachlesen kann, wenn er möchte. Und selbstverständlich auch bei Fragen deine Kontaktdetails angeben, damit die Hörerinnen und Hörer sich direkt an dich wenden können, wenn sie Fragen haben.
Vielen Dank, lieber Christian. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Also toll. Vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an uns haben, jederzeit gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.
Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards im Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft.